Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Johannes Nichelmann.
Guten Abend. Nach dem Skandal um die Buchmesse in Frankfurt am Main in diesem Jahr soll es nun eine Alternativveranstaltung geben. Mehr dazu gleich. Außerdem 4 Monate nach der Flut. Wie geht es den Betroffenen heute? Und wir hören das Fazit von der 45. Filmwoche in Duisburg. Der aus Norwegen stammende, in Niederösterreich lebende Jon Fosse gehörte um das Jahr 2000 rum mit Stücken wie Der Name und Die Nacht singt ihre Lieder zu den Top-Autoren des europäischen Theaters. Er wurde weltweit gefeiert für Stücke, die vor allem um die Frage kreisen, ob es überhaupt möglich ist, in der bürgerlichen Gesellschaft die eigene Individualität auszuleben und sich zugleich gesellschaftlich konform zu verhalten. Ganz ruhig wurde es nie um den heute 62-Jährigen, aber doch ruhiger. Heute Abend hatte sein Stück Starker Wind die deutschsprachige Erstaufführung in den Kammerspielen des Deutschen Theaters Berlin, inszeniert vom Schweizer Jossi Wieler. Hier ein Ausschnitt.
Augenblick. Das Wort habe ich nie gemocht. Augenblick, Augenblick, Augenblick. So ein hässliches Wort. Vielleicht das hässlichste Wort, das ich weiß. Augen. Augen plus Blick. Augenblick. Denn was soll das bedeuten? Ja, außer schlicht und einfach mit den Augen blicken.
Direkt vom Theater ins Funkhaus gekommen ist unser Kritiker Peter Klaus. Worum geht's denn genau in diesem Stück?
Gar nicht so einfach zu beantworten. Es geht um einen Mann, wir haben ihn gerade gehört. Er heißt in diesem szenischen Gedicht, wie Jon Fosse sein Stück selbst nennt, auch einfach nur Der Mann. Bernd Moss spielt ihn. Und da muss ich mich schon als Zuschauerin, als Zuschauer entscheiden, was halte ich von dem? Der sitzt nämlich im Zuschauerraum, im leeren Zuschauerraum der Kammerspiele. Wir, das Publikum, in kleiner Zahl, ich würde sagen 99 Leute, keine 100, sitzen auf der Drehbühne, die sich irgendwann dann auch mal dreht und uns aus der Fassung geraten lässt. Und wir müssen uns entscheiden, was erleben wir da? Erleben wir einen Mann, der tagträumt? Erleben wir einen Mann, der seine Wahnvorstellungen auslebt? Er erzählt im Gespräch mit einer zunächst nicht vorhandenen Person, dass er zurückgekommen ist von einer Reise in seine Wohnung, ist aber gar nicht seine Wohnung, ist eine andere Wohnung, seine Frau ist umgezogen, lebt jetzt mit einem jüngeren Mann zusammen, die Frau taucht auch auf, dieser jüngere Mann taucht auch auf, der ist ziemlich rotzfrech, der bietet nämlich diesem Älteren an, nur du kannst ja zugucken, wenn wir zwei miteinander schlafen und dich selbst befriedigen, was der natürlich nicht möchte, aber was möchte er? Er hat verrückte Gedanken, er ist sich lediglich sicher, dass er denken kann, was er denkt, behauptet er am Anfang. Am Ende sagt er dann aber, die Gedanken sind nicht wirklich. Ich habe mich für folgende Lesart entschieden, ich weiß nicht, ob Jon Fosse damit einverstanden ist, ich glaube wirklich, dass wir in einen Mann hineinkriechen, der einen Albtraum erlebt, der hat Realität um sich, die aber ein bisschen verrückt ist und auch er selbst ist ein bisschen verrückt und das ist für mich dann letztlich das spannende Bild für unsere Zeit, da wir ja die Zeit und wir in dieser Zeit sehr oft den Boden unter den Füßen verloren haben.
Jon Fosse hat in den letzten Jahren ja in Interviews oft gesagt, dass ihn das Theater ums Theater nerve. Ist denn jetzt das Stück Starker Wind sowas wie ein Anti-Theater-Theaterstück?
Das will es vielleicht sein. So groß ist es Jon Fosse leider nicht geraten. Er hat ja immer auch gesagt, er verstehe das Theater um sein Theater nicht. Da konnte ich ihm immer recht geben. Ich hatte oft große Schwierigkeiten. Aber dieses Mal hat mich das doch sehr in den Bann gezogen. Und das ist Bernd Moss zu danken, Maren Eggert als Frau und Maxim Monischek als dieser junge Mann und dem Regisseur Jossi Wieler. Sie haben ihn ja schon erwähnt und dessen Markenzeichen ist, er vertraut uns, dem Publikum. Er nimmt uns als Erwachsene. Er macht nicht das, was so viele andere machen, dass er alles szenisch erklärt, sondern er lässt mir Freiräume zum Denken, mich einzubringen. Ich hatte, das ist reine Spekulation, das Gefühl, ich saß in der letzten Reihe bei der Beobachtung des Publikums. Mancher kam nicht so ganz zurecht damit. Der Schlussbeifall war freundlich, aber doch relativ kurz. Mich hat es, je länger dieser kurze Abend, keine 70 Minuten gedauert hat, mehr und mehr gepackt. Dieses Verlorensein, dieses Trudeln. Es gibt dann zum Beispiel auch so einen Moment, dass der Mann sagt, haben wir schon immer im 13. Stock gelebt? Ich habe doch Höhenangst. Wieso sind wir hier oben? Und es gibt ein wirklich kluges Schlussbild für dieses, den Boden unter den Füßen verloren haben. Dieses Schlussbild verrate ich jetzt mal nicht, wie es ist, aber das ist wirklich sehr stark.
Wie hat denn Wieler, der ist ja eigentlich für Opern auch bekannt, haben Sie das gemerkt, dass er seine Inszenierung da von diesem Handwerk so ein bisschen was rüberholt?
Der Mann kann einfach die Musik einer Sprache erspüren und mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, mit denen er jeweils dann Sprechtheater macht, Opern gleich auf die Bühne bringen, aber ohne Pathos. Oper lebt ja sehr oft von großem Pathos. Das fehlt hier, kein Kitsch dafür. Und das hat mir gut gefallen. Viele Irritationen. Ich habe manchmal da gesessen und hatte dann das Gefühl, auch als die Drehbühne, auf der wir sitzen, als Publikum sich drehte, dachte ich, ich gerate ein bisschen neben mich, weil ich fragte mich wirklich für einen Moment, drehen wir uns wirklich das Publikum oder dreht sich der Raum um uns herum? Das ist gar nicht mehr so recht wahrzunehmen. Also ich bin mit dieser Figur, dem Mann, mit Bernd Moss, ins Nichts des Verlorenseins, des sich nicht mehr zurechtfindens hineingeraten. Also ich war aufs Schönste aus der Bahn geworfen mit diesem Abend. Und das finde ich sehr spannend. Ich habe vermutet, dass der mich noch tagelang beschäftigen wird.
Ganz kurz noch so ein bisschen vom Thema weg, aber wir erleben gerade ja eine neue, vierte, sehr starke Welle. Wie war es für Sie, im Theater zu sein, mit anderen Leuten im Publikum?
Es ist für mich immer wieder, sei es im Kino, sei es im Theater, ein merkwürdiges Gefühl. Man hat die Maske auf, dreimal wurde kontrolliert, ob ich auch wirklich geimpft bin und so weiter und so fort. Also alle Sicherheitsvorkehrungen werden eingehalten. Man kann sich überall desinfizieren, so oft man will und so lange man will. Ich finde es trotzdem merkwürdig. Auf der anderen Seite, ich möchte das Theater nicht missen. Es gibt mir so viel Anregung wie dieser Abend auch. Also ich nehme das in Kauf, aber bin froh, dass das Theater, in diesem Fall das Deutsche Theater Berlin, sehr darauf achtet, dass möglichst alles eingehalten wird und die Sicherheit so groß ausgebaut wird, wie es nur machbar ist.
Starker Wind von Jon Fosse sehen Sie am Deutschen Theater eben in Berlin. Tickets gibt es noch für zahlreiche Aufführungen im Dezember. Vielen Dank, Herr Klaus. Ganz anderes Thema. Vor genau 4 Monaten in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli hat sintflutartiger Regen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Katastrophe ausgelöst. Über 180 Menschen starben. Dieser Verlust wiegt natürlich schwer. Und weil die Krise für die Menschen in den Hochwassergebieten längst nicht vorbei ist, schauen wir heute beispielhaft auf einen der betroffenen Kulturbetriebe. Und zwar in Weilerswist im Kreis Euskirchen, das liegt gut 50 Kilometer von Köln entfernt. In der Nacht der Flutkatastrophe wurde da der Fellbrückhof überschwemmt, ein Kulturtreff und Sitz der Fellbrück Verlage. Cornelia Wegerhoff über die Schäden und die Sorgen, die das Hochwasser dort hinterlassen hat.
Die Handwerker sind immer noch da. Mit schwerem Gerät wird nasser Putz von den Wänden geholt, werden Balken freigelegt, aufgeplatzter Bodenbelag herausgerissen. Staub und muffiger Geruch hängen in der Luft. Auch 4 Monate nach der Hochwasserkatastrophe herrscht auf dem Fellbrückhof in Weilerswist-Metternich immer noch der Ausnahmezustand. Und der Dauerlärm quält.
Wenn es nicht diese Maschinen sind, dann sind es Boschhämmer. Manchmal kommt auch der Bagger und muss was wegbaggern oder sowas. Oder auch das Quietschen von aufgenommenen Containern, die über den Boden schrappen, ist auch besonders erfreulich.
Verleger Andreas van Stedtmann übt sich in Ironie. Gleichzeitig ist er froh über jeden Handwerker, den er finden kann, um Veranstaltungsräume, Büros und das große Buchlager endlich wieder nutzbar zu machen. Der jahrhundertealte Fellbrückhof, einst Stammsitz der Fürstenfamilie Metternich, ist zum einen ein Kulturtreff, in dem zu Lesungen und Konzerten eingeladen wird, zum anderen aber auch Sitz des Verlagshauses, das er mitbegründet hat.
Wir haben erstmal als Versandbuchhandlung gegründet, vor etwa 35 Jahren, und haben dann den Verlag hier etabliert und sukzessive aufgebaut mit unterschiedlichen Labels. Fellbrück Wissenschaft und von Hase und Köhler sind Wissenschaftsverlage. Der Dittrich Verlag ist ein Literatur- und Sachbuchverlag. Der Barton Verlag ist ein regional ausgerichteter Verlag.
In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli stand alles meterhoch unter Wasser. Die Swist, ein kleiner Bach, der jetzt wieder sanft am Rande des Grundstücks dahinplätschert, hatte sich in reißende Fluten verwandelt.
Und sie muss vom Bett aus gerechnet irgendwie 6-7 Meter hoch gewesen sein. Sie sehen ja hier die Wasserlinien, die hier im Hof immer so um die 3 Meter sind.
Als das Wasser hüfthoch stand, konnte Andreas van Stedtmann gerade noch die Festplatten der Verlagscomputer retten. Aber danach musste sich der 61-Jährige in der ersten Etage in Sicherheit bringen. Hilflos musste er zusehen, wie Firmenautos und Gabelstapler plötzlich über das Gelände schwammen, sämtliche Räume im Erdgeschoss bis unter die Decke volliefen. Das Wasser war zwar schon einen Tag später wieder weg, aber
wir haben hier tonnenweise Schlamm rausgeholt. Es war natürlich alles umgekippt, alles kaputt.
Auch große Mengen Bücher.
Jetzt gehen wir hier mal ins Lager. Sie hören das Rauschen der Trockengeräte. Und Sie sehen einfach, alles ist abgebaut worden. Metallregale mit Holzböden, da sind die ganzen Holzböden kaputt. Wie Sie hier zum Beispiel sehen, haben auch in den oberen Etagen die Bücher eben das Wasser gezogen. Das Lager ist zu 100% vernichtet worden. Und das waren etwa 25.000 Bücher. Es lag alles kreuz und quer durcheinander, verschlammt, nass, eklig.
Der Anblick des Bücherberges, den die Helferinnen und Helfer auf dem Hof aufhäuften, sei für alle erschütternd gewesen, berichtet Andreas von Stedmann.
Das ist natürlich grausam. Und es gibt natürlich Assoziationen, die ich dann hatte, die gingen Richtung Bücherverbrennung, wiewohl solche Parallelen ja real nicht zu ziehen sind. Aber sie gehen einem so durch den Kopf. Natürlich ist das sehr bitter. So, wir können jetzt hier hochgehen.
Eine Etage höher läuft die Verlagsarbeit für die vier Literaturlabel, wie es scheint, wieder normal.
Das Paket, was gerade gekommen ist, ich glaube, das ist der neue Hüffer, ja, der Philosoph. Kannst du mal eben gucken?
Ja, guck ich mal nach.
Verlagsleiterin Marietta Thien wartet gerade auf druckfrische Bücher.
Natürlich total gespannt.
Vorfreude und Ungeduld mischen sich. Bisher konnten alle Erscheinungstermine gehalten werden, sagt Thien. Aber von Normalbetrieb könne leider noch nicht die Rede sein. Es gibt immer noch keine feste Internetverbindung. Das Verlagsteam improvisiert mit Handys und unter den wenigen Schreibtischen hier stehen nach wie vor Kabeltrommeln.
Ja, wir leben noch vom Notstrom, vom Baustrom.
Die meisten der 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten deshalb im Homeoffice. 60 Neuerscheinungen gibt es jährlich. Das will man auch im Katastrophenjahr schaffen. Das moderne Antiquariat ist jedoch verloren.
Also über Jahre gesammelte Schätzchen, Kunstreiseführer, Kunstkataloge, die wir über Online-Plattformen verkauft haben. Und die sind einfach weg.
Ans Aufgeben habe er trotzdem nie gedacht, sagt Verleger Andreas von Stedmann.
Als ich in der Brühe stand, habe ich entschieden aufzubauen, aber auch entschieden, dass wir Ressourcen sparen müssen. Das ist einfach eine Kostenfrage.
Denn der Hochwasserschaden geht in die Millionen. Eine GoFundMe-Kampagne soll beim Wiederaufbau des Kulturhofes Fellbrück und der vier Verlage helfen. In Dresden habe der Friedrichstadtpalast sogar schon eine Benefizveranstaltung organisiert. Die Solidarität sei beeindruckend, so von Stedmann. Aber die Sorgen wiegen weiter schwer.
Solange bis durch Versicherer und oder Landesmitteln diese Beträge nicht abgedeckt sind, geht es natürlich immer noch um die Existenz. Wir liegen noch, um es medizinisch zu sagen, an der Herz-Lungen-Maschine.
Vor genau 4 Monaten kam es zu der dramatischen Flut in Rheinland-Pfalz und NRW. Die Frankfurter Buchmesse fand vor ein paar Wochen ja in abgespeckter Corona-Form statt. Geblieben ist von ihr ein ziemlich schaler Nachgeschmack. Die Literatur stand ja nicht allein im Mittelpunkt. Vor allem ging es um den Umgang der Messe mit rechtsextremen Ausstellern. Zahlreiche Autorinnen und Autoren sahen sich gezwungen, ihre Teilnahme abzusagen. Deswegen soll es bald eine Alternativveranstaltung geben, ein Forum für die Literatur schwarzer Autorinnen und Autoren im kommenden Sommer. Heute gab es in Berlin bereits eine Veranstaltung dazu, Titel Schwarz bewegte Literatur, das E in Klammern geschrieben, also auch Schwarz bewegte Literatur. Die Sängerin, Aktivistin und Moderatorin Malonda gehört zu den Initiatorinnen. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie haben Sie denn jetzt auch mit wenigen Wochen Abstand diese Diskussion um die Frankfurter Buchmesse vor einigen Wochen erlebt?
Ich hatte nicht so richtig den Eindruck, dass die Buchmesse eine adäquate Debatte oder Diskussion überhaupt ausgelöst hätte. Das wurde ja sofort mit Meinungsfreiheitselegien quasi erstickt. Und so Diskriminierungsfreiheit oder das Recht auf Unversehrtheit waren da ja nie Thema. Die mit Leib und Leben bedrohte schwarze Autorin Jasmina Kuhnke, die absagen musste tatsächlich, wurde auf der Höhe der Diskussion zu einer Gegnerin der Diversität stilisiert, was dann irgendwie auch nur noch absurd war. Und weil der Verlag, um den es da ging, das ist ja nicht, der besteht ja nicht aus irgendwelchen Rechtsprovokateuren, das sind echte Rechtsradikale, also so, auch so fernab vom demokratischen Spektrum, die auch schon in der Vergangenheit tatsächliche Gewaltbereitschaft gezeigt haben. Und da hat dann, wie ich finde, das deutsche Feuilleton gezeigt, dass sie zwar gern mit Rechten reden, aber letztlich keine Ahnung haben, wer diese Rechten eigentlich sind.
Um welche Themen ging es denn heute bei der Auftaktveranstaltung von Schwarz bewegte Literatur hier in Berlin?
Zunächst mal fand die Veranstaltung ja nicht nur in Berlin statt, sondern vorgestern und gestern gab es jeweils in den Städten Frankfurt und Köln ähnliche Geschwisterveranstaltungen. Und es zeigt auch, wie groß der Bedarf unserer Communities ist, sich selbst Räume zu schaffen. Wir schreiben nicht nur, wir schreiben so uns eben auch in die Geschichte dieses Landes ein. Und all diese Veranstaltungen fanden jetzt unter dem Namen Schwarz bewegt Literatur statt. Hier in Berlin wurde dieser Tag mit Lesung und Panels von Black Women X Matter organisiert. organisiert. Und ein Schwerpunkt war, schwarze Literatur in Deutschland in ihrer Vielfalt zu zeigen, weil das Genre beinhaltet mehr als nur das gebundene Buch. Da gehört genauso gut Poetry dazu, die eng mit Spoken Word und damit auch mit dem Hip-Hop verbunden ist. Dann auch Theater, Online-Publikationen sowie Zines, die seit Jahrzehnten innerhalb der schwarzen deutschen Bewegung eigenständige Formen des Community-Buildings sind. Und das ist es auch, was mir wichtig wäre zu sagen, der ganze Vorgang sollte weniger reaktiv betrachtet werden, also Frankfurter Buchmesse hin oder her. Schwarze deutsche Literatur gibt es seit dem 18. Jahrhundert. Und in einem Panel habe ich zum Beispiel mit Katharina Okuntoye oder Natasha A. Kelly und Laia Okonge über die Kontinuität schwarzer feministischer Literatur, die schwarze Bewegung der 80er begründet hat und auch innerhalb der aktuellen schwarzen Bewegung die Grundlagen liefert, gesprochen.
Welche Perspektiven, welche Geschichten, welche Texte haben Sie denn heute besonders interessiert und fasziniert?
Ich muss sagen, zunächst mal ärgere ich mich total über etwas, was ich nicht gehört habe, nämlich die Initiatoren des Statements an die Frankfurter Buchmesse. Ja. Sie haben Sophia Höder, die habe ich verpasst, weil ich etwas später kam und die hat mit
Aber es gab ein Statement, das klang jetzt so, als wenn die,
also, Nee, also sie hat das Statement damals verfasst, ja, aufgrund dessen dann auch viele Leute sich angeschlossen haben und gesagt haben, okay, wir treten jetzt hier ebenfalls zurück. Und sie hat ja aber auch ein Buch geschrieben, über das man mal sprechen muss. Sie hat das Buch Wut und Böse geschrieben. Und das ist ein wichtiger Beitrag zur Rolle von Wut, beziehungsweise auch, wie diese halt zu der Veränderung führen kann, die wir uns alle so dringend wünschen. Ja? Dann gab es auch eine Lesung von Annabel Mandeng, die sehr stark war. Es gab total viele berührende Momente, zum Beispiel als Sharon O'Toole Sohn Tyrell aus Adas Raum gelesen hat, während seine Mutter über Zoom dabei war, oder die Autorin von Gib mir mal die Hautfarbe, Tabby und Olaolu, die aus der Erfahrung der eigenen Kindheit heraus rassismuskritische Erziehungsratgeber schreiben. Und dann gab es so epische Sachen, die Lesung von Marion Kraft über, aus der Audre Lorde-Übersetzung, oder die Lesung und Poetries von den AutorInnen von Sisters and Souls und Schwarz wird groß geschrieben, waren ganz doll empowernd und haben Vergangenheit und Zukunft schwarzer Literatur dann auch so richtig verbunden.
Was genau ist denn jetzt für den Sommer geplant? Da soll es ja quasi so eine Alternativveranstaltung geben zur Frankfurter Buchmesse. Kann man sich dann auch als Messe vorstellen, oder wie soll das werden?
Naja, ich glaube, das übergeordnete Ziel ist erstmal so ein bisschen auch Literatur vielleicht so ein bisschen neu zu definieren, weil wir ja seit Jahren hier dabei sind, ein neues deutsches Genre auch zu etablieren mit schwarzer deutscher Literatur. Und mit einer eigenen Buchmesse würden wir das dann ja auch institutionalisieren. Wir wollen quasi also einen Kanon bilden. Das ist jetzt erstmal ein Prozess, und da soll es auch erstmal darum gehen, weniger mit Fokus auf Außenwirkung an die Sache ranzugehen und stattdessen mal auszulösen, was für die Community oder die Communities und ihre marginalisiertesten Mitglieder am wichtigsten ist, damit niemand ausgeschlossen wird, und von da aus denkt man dann weiter.
Und sowas eines Tages als Teil wieder so einer großen Buchmesse wie der Frankfurter Buchmesse zu sehen, um auch in den größeren Austausch zu treten, und so, würde das was bringen, Ihrer Meinung nach? Weil jetzt könnte ja, Leute würden ja vielleicht schon sagen, jetzt wird es irgendwie so separiert, und was bringt uns das für den gemeinsamen Diskurs?
Ich glaube, es geht jetzt erstmal darum, neue Standards zu entwickeln, um schwarze Literatur per se definieren und bewerten zu können, weil die bisherigen eurozentrischen Literaturbegrifflichkeiten, die sind dazu designt, dass wir halt durchs Raster fallen. Und das bedeutet dann aber auch nicht, dass es nur Werke schwarzer AutorInnen geben soll, sondern das Forum ist zum Beispiel auch für andere POC-AutorInnen offen. So einem Literaturforum die politische Selbstbezeichnung schwarz voranzustellen, bedeutet im weiteren Sinne, nicht weiße Literatur ohne die weiße Linse zu präsentieren und dann vielleicht wieder ins Gespräch zu gehen.
Malonda, Sängerin und Moderatorin, Aktivistin zu Gast bei Fazit. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Gern geschehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der französische Schauspieler und Regisseur Samuel Theiss hat mit Softie den goldenen Alexander des 62. Internationalen Filmfestivals der griechischen Hafenstadt Thessaloniki gewonnen. Dies teilte das Festival mit. Der Film beschäftigt sich mit der Geschichte eines Jungen, der auf der Suche nach einem Vater oder einem Mentor ist und ihn in einem Lehrer gefunden zu haben glaubt. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Das Filmfestival in Thessaloniki gilt als eins der wichtigsten Ereignisse für Nachwuchskünstler in Europa. Die Comicfigur Lucky Luke wird heute 75 Jahre alt. Am 14. November 1946 erschien die erste Geschichte des bekanntesten Cowboy der Welt. Seither kämpft er mit den Dalton-Brüdern und trifft auf viele Stars des Wilden Westens. Optisch veränderte sich Lucky Luke seit 1946 kaum. Sein Auftritt in Schwarz-Gelb-Rot erinnert an die belgische Fahne, das Heimatland seines Schöpfers Moas. Einst Kettenraucher schwor Luke 1983 im Album Fingers dem Laster ab und kaut seither auf Strohhalmen. Für diese Entscheidung hat die Weltgesundheitsorganisation Moas 5 Jahre später mit einer Medaille ausgezeichnet. Der südafrikanische Schriftsteller Wilbur Smith ist tot. Smith verstarb am Samstag überraschend im Alter von 88 Jahren in seinem Haus in Kapstadt, wie sein Verlag mitteilte. Der in Sambia geborene Bestsellerautor schrieb in seiner rund 50-jährigen Karriere fast 50 Romane, darunter 2 Familiensagas, und verkaufte gut 140 Millionen Exemplare. Seine Bücher wurden in rund 30 Sprachen übersetzt, einige wurden sogar verfilmt. Der Berliner Cartoonist Olaf Schwarzbach hat beim Deutschen Karikaturenpreis den geflügelten Bleistift in Gold gewonnen. Er wurde heute im Dresdner Staatsschauspielhaus für sein Werk »Das M-Wort« ausgezeichnet. Das Werk zeige, wie das Ringen um korrekte Sprache ins Absurde kippen könne, begründete die Jury ihre Entscheidung. Der Deutsche Karikaturenpreis ist mit insgesamt 11.000 Euro dotiert.
In Duisburg ging heute die 45. Filmwoche zu Ende, ein traditionsreiches Dokumentarfilmfestival, das sich als Jahresschau des deutschsprachigen Dokumentarfilms versteht und für seine Diskussion über die gezeigten Filme bekannt ist. In diesem Jahr hat Alexander Scholz interimsweise die Ausgabe verantwortet. Wie das war und wie es mit dem Festival weitergeht, da sind so ein paar Fragen offen. Das kann uns jetzt unser Kritiker Matthias Dell sagen. Er ist am Telefon. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
16 Filme hatten es in die Auswahl geschafft. Sind denn bei der Preisverleihung heute die aus Ihrer Sicht richtigen ausgezeichnet worden?
Das schon, wobei man sagen könnte, wegen des leicht reduzierten Programms, es ging dieses Jahr am Mittwoch los und nicht wie üblich am Montag, war es vielleicht so leicht wie noch nie in Duisburg zu gewinnen, obwohl heute bei der Preisverleihung wiederum eigentlich alle Ausgezeichneten gesagt haben, dass sie allein die Einladung als große Ehre empfinden. Ein Beispiel für eine gute Entscheidung wäre der Dreisatzpreis in Höhe von 6.000 Euro an Shelley Silvers Film Girls Museum. Das ist eine ganz simple, aber schlagende Idee. Mehr als ein Dutzend Mädchen schauen sich im Leipziger Museum für bildende Künste Gemälde an und erzählen dann, was sie dort sehen, womit sie sich identifizieren, was ihnen gefällt. Wie etwa zum Beispiel diese beiden Mädchen am Beispiel von Elisabetta Siranis Amor und Psyche von 1644.
Es drückt für mich nichts aus. Es drückt nicht wie das andere Bild mit der Mutter, die das Kind gestillt hat, nicht irgendeine mütterliche Liebe oder so aus. Mir gefällt das Bild sehr. Wird so schön. Also ein bisschen dunkel, aber trotzdem ein Licht eben, ein Vordergrund, einen hellen Grund. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich es mir im Zimmer hängen würde. Und ich würde es auch total gerne schützen. Also schützen würde ich es, würde sogar so Laserstrahlen in mein Zimmer einbauen, dass das nicht geklaut wird.
Da merkt man also, wie quasi die Vorstellung von Museum und Wert schon in diesen Kindern drin steckt und durch Filme geprägt ist. Das mit den Laserstrahlen, das macht einen Unterhaltungswert dieser Sachen aus, so ein bisschen Dings da quasi für Kunstgeschichte. Gleichzeitig ist aber das eigentliche Thema immer Geschlechterbilder, Rollenverständnisse, also wie gucken die Mädchen auf die dargestellten Männer und Frauen, und das ist schon sehr interessant, weil sie damit auch unseren Blick lenken. Also man erfährt dann selber über diese alten Bilder doch erstaunlich viel Neues, wenn man durch die Augen der Kinder hindurchguckt. Und das Einzige, was mich bei den Filmen eigentlich gestört hat, der vielleicht ein Ticken zu lang war, ist die Musik, die so ein bisschen sehr affirmativ und Triangelklang bei jeder Einführung dabei haben musste.
In Duisburg laufen ja auch so wenig Filme, weil das, und das ist ja auch toll, alle gemeinsam die Werke schauen und danach darüber reden. Gab es denn diese berühmten kontroversen Diskussionen auch in diesem Jahr? Was ist da passiert?
Also der größte Aufreger war sicherlich Anmaßung von Chris Wright und Stefan Kolbe. Ein Film, der versucht, die Tat eines Frauenmörders zu begreifen, um festzustellen, dass er sie dann doch nicht rationalisiert bekommt. Und er tut das eben durch die Annäherung über den Mörder. Und das ist vielen aufgestoßen, weil es natürlich mittlerweile auch einen Begriff wie Femizid gibt, der versucht, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es da nicht um Einzelfälle geht, sondern um strukturelle Gewalt gegen Frauen. Jeden dritten Tag statistisch gesehen stirbt in Deutschland eine Frau durch die Gewalt eines Mannes. Aber andererseits war gerade wegen des Engagements der Leute, das meines Erachtens eine gute Diskussion. Natürlich war die ungeordnet und irgendwie offen und auch zu kurz. Aber man merkte, es ging eben um was. Und wenn man immer beklagt, alle hängen in ihren Bubbles und keiner traut sich mehr was und alle wollen sich nur gefallen und sowas, dann war für mich das eigentlich ein Beispiel dafür, dass man eben einfach miteinander streitet, weil beide Seiten irgendwie der Meinung sind, es geht für sie um was. Und das ist eigentlich das, was der Film möglich macht, auch in seinem Scheitern. Das kann man ihm durchaus anrechnen.
Ist es eine Ausnahme, dass das so heiß herging, oder würden Sie sagen, es gab ganz viele solcher tollen, spannenden Diskussionen?
Also diese Intensität bekommt man sicherlich selten hin, weil in Duisburg aber auch schon sehr, sehr genau argumentiert wird, kommt das eigentlich immer wieder vor. Und deshalb hat es mich überrascht, dass das größte Ärgernis dieser Filmwoche, der Film Krei, vollkommen unbestritten im Prinzip durchging. Alexei Lapin aus Österreich mit dem russischen Hintergrund fährt in sein Heimatdorf und inszeniert da lustige und absurde Szenen. Und das fanden alle irgendwie lustig. Und der Regisseur saß dann selbst vorne und grinst sich ein, inszeniert dokumentarisch, ist alles egal. Er wollte den Leuten Zeit schenken. Und man kann diesen Film von mir aus auch lustig finden. Aber was er auf einem Dokumentarfilmfestival zu suchen hat, das bleibt mir relativ unklar. Und das gerade wiederum, der ließ auch in Leipzig oder München auf so eine gefällig gebauten Filme abfahren. Das würde mich nicht überraschen. Aber dass Duisburg im Jahr der Diskussion um Larsmobil, das war dieser Film, der eben Sexarbeit an der Straße in Niedersachsen so nachgestellt und inszeniert hatte, damit die noch immersiver rüberkommt, dass Duisburg da irgendwie in diesem Jahr das so hinnimmt und auch überhaupt nicht Lust hat, darüber zu diskutieren, das fand ich ziemlich enttäuschend und auch ein bisschen gefährlich, ohne dass man jetzt gleich so ein Genre-Stalinist sein muss und sagen muss, hybride Formen kommen ja nicht in die Kiste. Aber immerhin gab es dann zur Beruhigung am nächsten Tag Martin Gressmanns Film Nicht verrecken. Den konnte man als Antidot verstehen, eine Erinnerung daran, was Dokumentarfilm kann, wenn er sich eben nicht mit den Mädchen versucht, zum Spielfilm hochzuzuckern.
Worum ging es da genau?
Na, der Titel ist etwas doof. Eigentlich hat er dann schön zitiert in dem Publikumsgespräch oder eben in der Diskussion Täter, Opfer, Zuschauer, ein Raoul-Hilberg-Wort. Wäre besser gewesen, weil genau dieses Personal wird von ihm da 2 Stunden lang durchdekliniert in so einer Kartografie der Bewegungen im Frühjahr, Winter 1945, also bis zum Ende des Krieges. Da sind einerseits die Todesmärsche in Brandenburg, also um diesen Flecken in Deutschland geht es. Gleichzeitig gehen da Nazi-Fluchtrouten durch, Heinrich Himmler sehr prominent, aber auch andere Leute. Und dann sind natürlich die Leute, die da wohnen und die von diesen Bewegungen irgendwie betroffen sind oder die das irgendwie von einem Fenster aus sehen. Und das ist zuerst ein Denkmal natürlich für die alten Männer, die das KZ und die Todesmärsche überlebt haben und darin sehr berührend berichten. Aber es ist eben auch eine Erinnerung daran an die deutsche Schuld und wie schwierig das ist, damit umzugehen, sagt eine Frau, die in einem der Dörfer gelebt hat, in denen dann irgendwann die Todesmärsche ankamen. Und die beschreibt den deutschen Umgang mit der Zeit eigentlich ziemlich gut.
Wie gesagt, also Gott sei Dank vergisst man ja diese Sachen. Aber wenn man denn immer wie jetzt doch wieder darauf hin angesprochen wird, hat man das noch so richtig, richtig vor Augen. Also ist eigentlich unwahrscheinlich nach so vielen Jahren, aber irgendwas brennt sich denn so ein, nicht, was man dann doch nicht vergisst.
Ein kurzes Wort noch, Herr Dell, zum Festival, das dieses Jahr ja nur interimsweise von Alexander Scholz geleitet wurde, nachdem die vorherige Leiterin nach nur 2 Jahren nicht weitermachen wollte. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Festival?
Also es geht wohl weiter, aber nicht mit der vorherigen Leitung, nämlich Gudrun Sommer. Die hat in diesem Jahr auch noch das letzte Mal die Nachwuchsreihe Docs verantwortet. Das ist so ein Programm, was sehr erfolgreich versucht, Dokumentarfilme in Schule zusammenzubringen. Dementsprechend war nach 20 Jahren dieser Arbeit die Eröffnungsveranstaltung vor allen Dingen vom Dank und der Würdigung von Gudrun Sommer geprägt. Da wurde auch verkündet am Tag der Eröffnung, also am Mittwoch, dass jetzt die Stelle für die neue Leitung ausgeschrieben ist. Scholz, der dieses Festival lange und gut kennt, hat sicherlich Eindruck gemacht, weil er das noch gestemmt hat. Denn die Tatsache, dass es dies ja Mittwoch losging und Sonntag zu Ende war und nicht wie üblich am Montag, hat auch damit zu tun, dass die Stadt letztes Jahr sehr spät aus sich dazu bekannt hat. Und das wäre vermutlich die Beobachtung von außen, dass da wieder ein bisschen mehr Stabilität rein müsste und vielleicht auch ein paar Vereinfachungen der Strukturen, damit das Festival, das da an der Volkshochschule angesiedelt ist, eben nicht so sehr in Bürokratie versinkt, sondern eigentlich frei arbeiten kann. Was da passiert, werden wir dann hoffentlich nächstes Jahr sehen.
Aus Duisburg das Fazit von Matthias Dell von der 45. Filmwoche. Besten Dank. im Ostdeutschland der Nachwendezeit. Da bin ich aufgewachsen mit halbwegs verlassenen und heruntergekommenen ganz speziellen Bauten und habe eigentlich nie hinterfragt, was es damit so richtig auf sich hatte und was das Besondere an ihnen war. Es geht um Garagenkomplexe. Klar, da kamen früher Trabis und Laders unter, wahrscheinlich noch Ersatzteile und Krimskrams wie in vielleicht jeder anderen Garage auf der Welt vermutlich auch. Was aber war das Besondere an den Garagenkomplexen in der DDR? Davon erzählt das Garagenmanifest. Diesen Monat wird das Buch vorgestellt werden. Einer der Autoren ist Jens Kasper. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Sie sind ja nicht im Osten sozialisiert worden. Was hat Sie an diesen Garagen, an diesen Alltagsorten der DDR so angezogen?
Naja, also für uns aus Westdeutschland sind die Garagen schon vollständig anders als das, was wir gewohnt sind zu sehen. Das ist, da habe ich gerade drüber nachgedacht. Sie sind es gewohnt, die Garagen zu sehen. Das ist etwas, was im Alltag untergeht. Für uns sind die etwas Besonderes, weil sie komplett anders aussehen. Zunächst mal, das war die oberflächliche Betrachtung, als das, was wir im Westen gewohnt sind, weil sie eben so unterschiedlich sind. Samt und sonders, auch untereinander.
Schreiben Sie mal, was genau haben Sie denn da entdeckt, was Sie in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen nicht finden können?
Naja, jedes Tor ist anders, jedes Schloss ist anders. Man merkt, dass die Garagen einzeln und jede für sich quasi in Schuss gehalten werden und wurden auch immer. Während die in Westdeutschland, würde ich mal sagen, in der Regel zu einem Komplex gehören und da übernimmt das die Gesellschaft, Wohnungsbaugesellschaft oder sonst wer. Und hier ist das eben komplett anders. Die Eigentumsverhältnisse sind ja auch andere in der Regel.
Welche soziokulturelle Bedeutung hatten denn diese Garagen oder haben sie immer noch?
Die Garagen sind ja gebaut worden im Verein. Sobald man ein Auto hatte, konnte man einem Garagenverein beitreten und dann gemeinsam am Wochenende während des Subotnik Garagen bauen, errichten. Man hat damit ein bisschen teilgenommen am Aufbau des Sozialismus. Die Vereine wurden dann, was waren dann so 8 bis 10 bis 20 Leute, je nachdem, nach Größe der zu errichtenden Anlage, gab es dann vielleicht einen, der tatsächlich schon mal gebaut hat oder Ahnung vom Bauen hatte und alle anderen mussten mitbauen und mithelfen. Das heißt, die Garagen sind selber gebaut worden und viele von den Garagen sind bis heute, werden von den Leuten genutzt, die damals selber errichtet haben. Das ist natürlich eine ganz besondere Kondition.
Diese Garagen, waren die vornehmlich dafür da, um da Autos abzustellen, wie ich es eben beschrieben habe, oder ging es da um noch viel mehr? Also waren das Orte, an denen wirklich Freizeit verbracht wurde, die über das Schrauben hinausgingen?
Natürlich ist das so gewesen. Also es ist einerseits so, dass die Garagen vordergründig dem Auto dient. Man braucht ja auch eins, um es unterzustellen. Die Autos waren ja viel kleiner, da war noch Platz genug in der Garage. Heute geht das nicht mehr. Dieser Verein, in dem man dann gebaut hat, der hat natürlich zusammengeschweißt und dann hat die Freizeit ja miteinander verbracht und hat dann auch in der Folgezeit viel Zeit in der Garage verbracht, gemeinsam. Und der zweite Punkt ist der, dass in den Neubau-Wohngebieten die Gebäude oftmals keinen Keller oder keinen Speicher hatten oder was, wo man basteln konnte. Man musste sehr viel mehr basteln und selber reparieren und Hand anlegen und das eben auch in den Garagen getan. Oder in diesen Garagenkomplexen Materialien ausgetauscht und sich gegenseitig geholfen, um das Auto zu reparieren oder sonstige Sachen.
War das ein Zufall, dass sich das so entwickelt hat oder ist das Teil einer größeren Städteplanungsidee, dass das wirklich auch kulturelle Orte werden?
Es ist so, dass die in den Beschreibungen der Stadtplanung zunächst mal nicht auftauchen. Also die sind nicht Teil des Narrativs. Wir bauen die neue sozialistische Stadt und sie sind bislang eben auch nicht Teil des Narrativs, sagen wir mal, dessen gewesen, was man über die DDR erzählt, wenn man über bauhistorisches Erbe spricht. Also ich glaube, sie sind nicht Teil einer Strategie gewesen, der großen Strategie, sondern sie sind ja auch oft an Nischen, an den Rändern, oft, das stimmt auch, in Hofmitte oder in Blockmitte untergebracht, dann oft als ehemalige Baustellen, Einrichtungsgebäude, Werkstätten oder sowas, die während der Baustellenzeit genutzt wurden, die wurden dann als Garagen umgenutzt später, aber der Großteil der Anlagen ist ja außerhalb der Siedlung, weit außerhalb. Man musste ja mit dem Fahrrad zur Garage fahren, um zu seinem Auto zu kommen, sehr oft.
Ist Ihr Garagenmanifest ein nostalgisches Buch geworden, ein ostalgisches Buch vielleicht? Oder würden Sie sagen, da sind viele Dinge drin, von denen Städteplaner, Städtebauer, architekturinteressierte Menschen heute noch viel von lernen können?
Also wir haben eigentlich versucht, das zu vermeiden, ein nostalgisches Buch zu machen. Uns hat das Phänomen interessiert und wir haben es als solches beschrieben und ich glaube, wir können alle davon lernen. Also es ist so, dass die Kulturhauptstadt des Jahres 2025 Chemnitz die Garagen auch als einen Schwerpunkt ihrer Bewerbung gemacht hat. Sie möchte die Garagen umnutzen als einen Ort, an dem in Zukunft gemacht wird. Im Moment stehen da noch die Baugesetzgebungen auch entgegen. Wie die das in Chemnitz lösen, das würde mich auch gerne mal interessieren. Dazu sprechen wir dann auch während der Buchvorstellung mit einem der Mitverantwortlichen aus Chemnitz. Das wird überraschend. Also eine Garage darf ja nur als Garage genutzt werden. Ja, sie dürfen ja nicht reparieren oder sonst was sich betätigen. Das ist ja strengstens untersagt. Wenn man das ändern möchte, müsste man die Baugesetze ändern. Ich plädiere dafür oder wir plädieren dafür natürlich.
Mehr dazu erfahren Sie dann am 25. November, also in so ziemlich genau 10 Tagen. Dann wird nämlich das Buch Das Garagenmanifest in der Architekturgalerie Berlin auf der Karl-Marx-Allee offiziell vorgestellt. Besten Dank, dass Sie uns schon heute Einblick gegeben haben. Jens Kaspar.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Heute wollten wir feiern, verheißt uns der Berliner Tagesspiegel. Und zwar unser Deutsch, weil es bunt, wach, lustig ist. Wie Klaus Brinkbäume auf Reisen erfahren durfte. In Münster, Frankfurt, Hamburg, dann im Erzgebirge und natürlich in Leipzig. 5 Orte, 5 Sprachen, ein linguistisches Fest. Eben bunt, wach und lustig, wobei sicherlich nicht jeder Westfale das Hessische mag und nicht jeder Sachse das steife Hamburgische. Es gibt ein Problem, zweifellos, findet auch Klaus Brinkbäumer, meint jetzt aber das, was derzeit noch überlebenswichtiger ist als Sprach- und Dialektliebhabereien. Österreich, die Schweiz und Deutschland führen die Tabelle der Nicht-Geimpften in Westeuropa an, jene 3 Länder, in denen eine Art Deutsch gesprochen wird. Und damit ist klar, Corona hält jetzt wieder heftigst Einzug in die Feuilletons. Wir schaffen es nicht, die Impfpflicht zu beschließen, die es seit Monaten bräuchte, schaffen es nicht, Schulkinder zu schützen. Stringenz bekommen wir nicht hin, Disziplin nicht, Entschlusskraft nicht und alle reden durcheinander. Und das ist dann eine Buntheit, die nicht wach und nicht lustig ist. Wie werden wir uns in einigen Jahren an die Corona-Pandemie erinnern? Fragt Heike Huppertz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. An frustrierte Kinder, einsame Senioren, entlassene Angestellte und Überforderungen allerorts? Dann wenden wir uns jetzt den frustrierten Corona-Kindern zu, die ja bei der Berichterstattung, auch in den Feuilletons, immer eher eine Randrolle gespielt haben. Wie die Berliner Kinder- und Jugendtheater in der Pandemie neue Stoffe gefunden haben, lesen wir im Tagesspiegel über starke Produktionen auf 3 verschiedenen Bühnen, die zwar nicht explizit die Corona-Krise thematisieren, wie Patrick Wildermann schreibt, aber die so dringlich und andockfähig von wachsendem Stress auf die Psyche schlagenden Zwängen und von Ausbruchsversuchen aus dem erdrückenden Vorgabenkatalog der Erwachsenen erzählen, dass die Zumutungen der Gegenwart darin mühelos erkennbar werden. Fazit: Am Ende geht es bei all dem um die Frage, ob Kinder und Jugendliche die Welt noch als veränderbar erleben. Wenn die Erwachsenen sich denn mal als verantwortungsbewusste Erwachsene verhalten. Darf aus ethisch-moralischen Gründen von den Menschen erwartet werden, dass sie sich freiwillig impfen lassen, weil sie sonst nicht nur sich selbst, sondern auch den Mitmenschen, dem Gesundheitswesen und der Wirtschaft schaden? Fragt die Neue Zürcher Zeitung. Freiheit für alle heißt, findet Kaspar Villiger, auch verhindern, dass eine Gruppe von Menschen durch ihr Verhalten, also beispielsweise durch Impfverweigerung, eine Situation herbeiführt, die die Freiheit aller massiv beeinträchtigt, beispielsweise eben über einen Lockdown. Kaspar Villiger war von 1989 bis 2003 Schweizer Regierungsmitglied. Und was sagen unsere Politiker? Selbst eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen auch nur in Erwägung zu ziehen, gilt schon als Tabubruch und politisch riskant, stellt die Frankfurter Allgemeine fest. Es bleibt das Geheimnis jener leisetreterischen Politiker, meint Edo Rehns, warum sie die spätestens jetzt mit Händen zugreifende Besonderheit dieser Lage nicht offen aussprechen, dass es gar nichts mehr zu diskutieren und zu überlegen gibt und im Grunde nie gab. Denn, so Edo Rehns, am Ende wartet der Tod. Und wenn man in einer Pandemie eine Impfung ausschlägt, dann kann er auch etwas früher kommen.
Soweit die Kultur vom Tage. Mein Name ist Johannes Michelmann.